Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Sparks and Steps. Mein Name ist Lisa Langmantel und ich spreche mit meinen Gästen über ihren unternehmerischen Weg, den Gründungsfunken, der sie dazu gebracht hat, anzufangen und die Schritte, die sie gehen mussten, um dahin zu kommen, wo sie heute sind. Mein heutiger Gast ist Sophie Bolzer, die schon immer wusste, dass sie gerne etwas Eigenes starten möchte. Viele Unternehmensideen sind gekommen und gegangen, bis sie Ende 2016 beim Pendeln zur Uni die Idee zu Audwise hat. Bei Audwise dreht sich alles um das Thema Sprachnachrichten. Zu Beginn noch als Tool für Studenten gedacht, hat sich Audwise nach einem Pivot auf Unternehmen und deren Mitarbeiter fokussiert, um ihnen zu helfen, Informationen durch Sprachnachrichten effektiver zu teilen. 2021 konnten sie ein Funding von 1,9 Millionen Euro einsammeln und Audwise hat aktuell 8 Mitarbeiterinnen und soll bis Ende 2022 auf 20 bis 25 anwachsen. Wir haben über die Achterbahnfahrt des Startup-Lebens gesprochen, wie sie zu Beginn 3000 Studentinnen interviewt hat, um die Idee zu validieren, welche Schritte für sie risikoärmer und welche risikoreicher waren und das Founderleben generell zwischen Kredit, Förderung und Fundraising und Fans und Kritiker. Viel Spaß und Inspiration beim Zuhören. Liebe Sophie, herzlich willkommen zum Podcast Sparks and Steps.
Hi Lisa, freut mich sehr, heute da zu sein.
Der erste Podcast im neuen Jahr. Und ich glaube, mit dir sind wir da wirklich gleich bei einem sehr, sehr spannenden Unternehmen und unternehmerischen Weg gelandet. Und wenn du jetzt so zurückschaust auf deinem unternehmerischen Weg, was fällt dir denn so ein? Welche drei Worte oder welche Bilder oder welche Metapher oder welches Lied vielleicht würde deinen unternehmerischen Weg bis heute beschreiben?
Also das erste Bild, was mir da ganz klar einfällt, ist Achterbahn. Das ist so das, was es, finde ich, am besten beschreibt. Du hast halt natürlich extrem viele Höhen, auch einige Tiefen und die folgen sehr schnell aufeinander. Und es ist aber aufregend und Spaß macht es auch. Deswegen finde ich, das ist eigentlich das beste Sinnbild.
Das heißt, wir können uns auf eine spannende Geschichte gefasst machen. Und zwar würde ich jetzt gerne an den Anfang so von deinem unternehmerischen Weg zurückgehen. Und zwar würde mich interessieren, wo ist denn so wirklich dieser Funke übergesprungen? Weil Ideen, ich meine, das kennst du sicher selber auch, Ideen hat man ja viele, aber es ist ja dann, es gibt manchmal die eine Idee, wo man dann sagt, okay, ich fange jetzt wirklich an, ich mache das jetzt wirklich. Wann ist denn so bei dir der Funke übergesprungen und warst du eigentlich alleine oder warst du zu zweit oder wie war denn so der Anfang von Audwise?
Also grundsätzlich der Anfang, ich war alleine und ich habe irgendwie immer schon gewusst, ich muss irgendwann mal was Eigenes anreißen, wie man so schön sagt, weil ich habe damals in meinem Studium immer versucht, wirklich schon Berufserfahrung zu sammeln und in dem Bereich zu arbeiten, Praktika zu machen oder Nebenjobs, wo ich mir vorstellen habe können, dass ich dann später mal hin will. Und da habe ich einfach schnell gemerkt, in irgendeinem großen Konzern oder Unternehmen eine Nummer zu sein, ist nichts für mich, weil ich mich da sehr limitiert gefühlt habe. Also gerade, was mir wichtig war, irgendwie kreativ zu sein, Ideen umzusetzen und einfach das Gefühl haben, da bewegt sich was. Und das habe ich damals einfach nie erlebt. Und deswegen war mir das sehr schnell klar. Ich komme auch aus einer Unternehmerfamilie. Meine Eltern sind zwar jetzt keine Startup-Founder, aber haben auch eigene Betriebe. Und so bin ich da irgendwie schon auch damit aufgewachsen. Und dann eigentlich, das heißt, grundsätzlich habe ich gewusst, okay, irgendwann will ich mal selber was machen. Aber ich habe auch gewusst, nicht um jeden Preis. Also ich habe gewusst, ich will jetzt nicht irgendwie einfach Consultant werden, eigentlich mit wenig Berufserfahrung, nur damit ich selbstständig bin oder irgendeine Agentur gründen, wo ich jetzt irgendwie nicht grundsätzlich eine Idee dahinter habe. Und habe halt dann eigentlich viele Ideen gehabt, aber wie es halt so ist mit Ideen, wie du auch schon gesagt hast, du bist so im ersten Moment völlig fasziniert und denkst dir, boah, bahnbrechend, das wird die Welt bewegen. Und hast dann vielleicht irgendeinen wahnsinnig sinnreichen Moment unter der Dusche oder sonst irgendwo und am nächsten Tag denkst du dir, so ein Scheiß, das kann nicht funktionieren. Da hast du halt ein bisschen drüber nachgedacht und siehst halt nur irgendwelche Risiken, Baustellen, dir fallen Sachen auf, das gibt es schon 100 Mal oder warum sollte es der User überhaupt verwenden? Und ja, und da waren halt einige Ideen, an denen ich halt so ein bisschen gewerkt habe. Und die Idee zu Audwise, wie die dann kommen ist, das war eben beim Pendeln, wo ich sehr viel mit dem Auto selber gefahren bin und die Zeit im Auto dann einfach sinnvoll verwenden wollte, gerade weil ich eh extremen Prüfungsstress damals gehabt habe und mir dann meine eigenen Sprachmemos aufgenommen habe und gemerkt habe, wie sehr mir das hilft, dass ich mir Dinge besser merke und mich ganz anders mit Informationen auseinandersetzen kann. Die Idee, dass du eigentlich eine Plattform ins Leben rufst, wo du es Leuten möglichst einfach machst, Informationen, Wissen und Inhalte mit Audio zu teilen, die hat mich dann einfach nicht mehr loslassen. Also je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto mehr habe ich irgendwie erkannt, war wow, da ist mega viel Potenzial drin. Ich habe immer mehr getestet, habe mit Leuten geredet, und habe eigentlich dann auf diesen Moment gewartet, wo mir dann einfällt, okay, das ist auch ein Scheiß, aber der ist nie gekommen, bis heute nicht. Und ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn jetzt so viel Zeit vergangen ist, ich bin immer noch so an dieser Idee dran, ich habe viel mehr Wissen mir darum angeeignet, habe mir diesen Markt echt angeschaut, habe extrem viel Leute befragt und habe das Ganze eigentlich immer mehr validiert. Ich habe damals eine Umfrage gemacht mit 3000 Leuten, um dieses Konzept zu validieren, wo auch, glaube ich, so fast 90% der Leute gesagt haben, ja, sie können sich vorstellen, dass sie so eine Plattform nutzen. Das war dann so das Tüpfelchen auf dem i, wo ich mir gedacht habe, ich mache das jetzt, weil wenn ich es nicht mache, macht es wer anderer und ich will mir nicht irgendwie nach Bayern vorwerfen, was wäre, wenn. Und dann habe ich angefangen.
Aber sag mal, wie kommt man an 3000 Menschen?
Naja, da hat mir mein Studium sehr geholfen. Ich habe damals meine Masterarbeit schon zum Thema quasi Wissens- oder Knowledge-Sharing-Plattformen im Studentenbereich geschrieben. Und da musst du ja auch alles
Was
Mögliche.
hast du studiert?
Ich habe meinen Master gemacht in Strategic Management auf der Universität Innsbruck. Und da musst du ja natürlich auch wissenschaftliche Forschung dann hinlegen, damit du ordentliche Masterarbeit schreiben kannst. Und da lernst du natürlich sehr viel über quantitative und qualitative Studien und ich habe dann einfach dann nach dem Masterstudium, wie ich das validieren wollte, habe ich ja quantitative Studie gemacht und im Prinzip einen Fragebogen erstellt, wo ich dieses Konzept von meiner Plattform abgefragt habe und habe dann einen à la Growth Hacking in alle möglichen Facebook-Gruppen, also Studentengruppen, habe ich dann da reingepostet, habe so verkauft, wie wenn es eine Masterarbeit gewesen
Ah.
wäre und die Studie dazu war es halt nicht. Und ja, und so habe ich 3000 Leute befragt.
Und eben bei den die meisten haben gesagt, das wäre für sie interessant.
Genau.
Und wie ging's dann weiter? Dann war praktisch, gab es so ein bisschen, also die Bestätigung, die Idee ist gut, die Idee hat sich auch noch immer gut angefühlt, hast du ja gemeint. Wie ging es dann weiter?
Nach meinem Studium, da wird einem ja schon sehr eingetrichtert, okay, man muss Dinge wissenschaftlich angehen. So, das habe ich damals eben gemacht. Ich habe meine Masterarbeit dazu geschrieben, und ich habe dann in weiser Voraussicht, habe ich nach dem Studium beschlossen, okay, ich will mir jetzt die Chance geben, weil da habe ich ja diese Idee einfach schon wirklich im Kopf gehabt und auch schon ein Konzept dahinter gehabt. Dann diese Masterarbeit dazu geschrieben und ich wollte mir einfach die Chance geben zu sehen, will ich das umsetzen oder nicht, weil mich diese Idee einfach nicht loslassen hat. Und deswegen habe ich bewusst gesagt nach meinem Masterstudium, okay, ich suche mir jetzt keinen Vollzeitjob, sondern ich suche mir einen Teilzeitjob. Ich bin jetzt noch ein Studentenbudget gewöhnt, das ja nicht gerade irgendwie ausgiebig war. Und es ist immer leichter, sich hochzuhandeln, wie dann schon mal ein gutes Gehalt gewohnt zu sein und dann wieder einen Schritt zurück zu machen, wenn man irgendwie schon in der Gemütlichkeit von einem besseren Lebensstil ist nach dem Studium. Und habe mir dann einen Teilzeitjob gesucht, wo ich halt wirklich mich einfach gut selber erhalten habe können, aber daneben noch genügend Zeit habe, dass ich diese Idee weiterverfolge. Und ich habe dann als Marketingmanagerin gearbeitet und nebenbei weiterhin dieses Ortwise-Konzept ausgetüftelt und eben dann auch diese Befragung gemacht. Ich habe dann angefangen, mal mir diese App durchzudenken, weil ich habe damals ein sehr guter Freund von mir, Softwareentwickler. Mit dem habe ich immer viel geredet. Ich habe ja null Plan gehabt, was das überhaupt heißt, so eine App zu entwickeln. Das lernst du halt nicht im strategischen Management. Und mir ist halt in erster Linie natürlich auch mal darum gegangen, okay, mit was für Kosten muss ich da rechnen? Weil ich muss ja irgendwie auch Finanzierung für das Ganze aufstellen. Und wie ich dem dann so geschildert habe, okay, was ich mir vorstelle, was der Umfang dieser App sein soll, dann ist halt schnell mal rausgekommen, okay, das wird ziemlich teuer. Also wir haben da am Anfang haben wir, glaube ich, geredet und das war dann schon die mega abgespeckte Version von dem, was ich mir vorgestellt habe, 50.000 Euro. So, dann bist du jetzt gerade aus dem Studium gekommen, woher soll ich 50.000 Euro haben? Weil ich habe das natürlich nicht angespart mit ein paar Praktika und Nebenjobs, die ich neben dem Studium gemacht habe. Und dann brauchst du mal kurze Zeit, damit du das verdaust. Und ich war aber da einfach so verbissen, dass ich mir gedacht habe, na, dann muss dann einen Weg geben, wie wir da hinkommen. Und habe mich dann auch viel mit Startups und Aufbau von Startups beschäftigt und wie man Teams zusammensetzt und mir Accelerate, dann Inkubationsprogramme angeschaut und halt auch mit vielen in dieser Szene geredet und dann einfach gesehen, okay, in Wahrheit ist es jetzt eh kein sehr nachhaltiger Ansatz, wenn ich eine App entwickeln will und ich lasse das von einer Agentur machen, die natürlich dann nochmal natürlich an Overhead finanzieren müssen, nämlich sicher als Agentur. Es ist viel gescheiter, ich suche mir eigentlich einen Co-Founder, der die App technisch umsetzen kann. Und das ist dann auch durch Zufall eigentlich entstanden. Wir haben damals mit einer Agentur geredet, die hat dann auch nochmal ein Angebot gemacht, wo mir echt so irgendwie die Kinnlade runtergefallen ist, weil da waren wir irgendwie für eine iOS-App 200.000 Euro und die Android-App dann auch nochmal. Und das ist halt so, mit 24 gibt dir die Bank nicht gleich mal eine halbe Million Euro, weil du irgendeine App, die hast. Und von Investoren, damals habe ich von dem noch überhaupt keinen Plan gehabt. Und dann habe ich aber auch, ein Freund von mir hat dann auf der FH in Salzburg quasi so eine Art Projekt ausgeschrieben, weil wir Entwickler gesucht haben, weil die Agentur, mit der wir damals geredet haben, auch gesagt hat, okay, sie könnten es umsetzen, aber sie brauchen da halt dann auch noch mehr Entwickler, weil sie auch viele andere Projekte haben. Und so habe ich dann damals quasi meinen damaligen CTO kennengelernt, der dann mit mir quasi diese App umgesetzt hat, technisch.
In welchem Jahr, wo sind wir da jetzt gerade? Vielleicht nur, damit wir es so ein bisschen einordnen können.
Das war 2018.
Okay, also 2018 steht dann der erste Prototyp für diese Plattform in
Ja.
ihrer Ursprungsform.
Genau.
Okay. Und wann war so der erste Ideenfunke da?
Der erste Ideenfunke, der war da. Ich glaube, eigentlich schon Ende 2016.
Okay, also es hat schon einige Zeit zum Reifen gebraucht, weil ich finde, das kriegt man ja auch oft nicht mit, wie lang ist dann da dazwischen und ja, was braucht's? Du hast jetzt viel erzählt, du hast das validiert, du hast dich dann weiter beschäftigt, wie mache ich das mit dem Team, wie bekomme ich einen ja, CTO oder wie kann ich so einen ersten funktionierenden Prototypen, der jetzt nicht ein Paper-Prototype ist, wirklich ja, auf Schiene bringen, damit die Menschen das halt auch wirklich nutzen und damit es halt wirklich gut weitergeht.
Absolut, das ist halt natürlich ein krasser Lernprozess, vor allem wenn du so jung bist und First-Time-Founder. Wenn ich das Ganze jetzt nochmal machen würde, dann würde ich wahrscheinlich für das, was ich damals irgendwie, wozu ich 4 Jahre braucht habe, würde ich vielleicht 4 Monate brauchen. Bin ich mir ziemlich sicher.
Das ist natürlich jetzt auch ein anderes Netzwerk, wo man einfach sagen kann. Und natürlich auch die Erfahrungen, die, also wenn du 2016 damit angefangen hast, das ist ja eben knappe 6 Jahre, 5, 6 Jahre, das ist schon eine lange Zeit.
Vor allem, und bei mir war es, viele gehen ja, kommen irgendwie in diese Startup-Szene rein und lernen da schon extrem viel, wie man zum Beispiel aus einer Idee einen Prototypen macht und wie man damit wirklich auf den Markt geht und wie man Unternehmen draus gründet. Und dann haben sie erst eine Idee und setzen diese Idee damit um. Bei mir war es ja umgekehrt, ich habe null Plan von Startups gehabt und von der ganzen Szene. Ich habe schon im Studium Entrepreneurship gehabt und das war das erste Mal, wo ich damit in Berührung gekommen bin, wo dann auch diese Idee langsam angereift ist. Aber grundsätzlich war ich damals der Meinung, passt, ich werde Jungunternehmerin und ich baue da halt jetzt irgendwie ja einfacher Unternehmen auf und nicht das skalierbare Startup, das irgendwie im globalen Markt erobert. Das hat sich dann halt so ergeben. Also, das muss man halt auch nochmal, glaube ich, da von der Seite beleuchten quasi.
Bin ich ganz bei dir, das ist einfach, ja, manche Wege gehen so, manche so und ich glaube eben Studium und Realität sind dann überhaupt doch mal ganz andere Sachen. Aber das heißt, 2018 hast du deinen Co-Founder CTO an deiner Seite gehabt, ihr habt so einen ersten Prototypen gehabt. Was war denn so dann der nächste große Schritt, würde ich jetzt einmal sagen, auf dem unternehmerischen Weg?
Der nächste große Schritt war natürlich mal diesen Prototypen zu testen, beziehungsweise den mal echten Usern in die Hand zu geben und schauen, was sie mit dem Produkt machen. Das war wahnsinnig spannend natürlich. Da merkst du dann auch sehr viel, wo du in der Konzeption gar nicht gedacht hast und wo du einfach viel schneller, wenn wirklich echte User dieses Produkt testen oder benutzen, viel schneller in der Produktentwicklung weiterkommst. Und dass du, da lernst du dann auch, dass du eigentlich mit allem, was du so entwickelst, viel früher rausgehen musst. Weil natürlich baust du so in deinem stillen Kämmerlein dahin und hast immer den Anspruch an Perfektionismus und du weißt, das funktioniert noch nicht oder du brauchst noch das Feature, damit du es überhaupt wem zeigen kannst. Das ist halt völliger Blödsinn. Und da kommst du dann drauf, wenn es das erste Mal Leute verwenden und du denkst, okay, das ist jetzt ein Feature, an dem haben wir 2 Monate rumbastelt und es macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, die Zeit hätten wir uns sparen können. Das war auch ein großer Lernprozess. Und dann überhaupt, was für mich persönlich auch nochmal ein großer Schritt war, war zu sagen, weil ich habe dann meinen Job nach 1,5 Jahren gekündigt und war dann quasi arbeitslos und habe dann aus der Arbeitslosigkeit gegründet, also mit der AMS-Gründungsförderung auch. Und zu dem Zeitpunkt habe ich ja noch niemandem wirklich erzählt, was ich machen will. Also ich habe schon gesagt, okay, ich will ein Startup gründen, da bin ich halt ein bisschen belächelt worden, aber ich habe noch nicht gesagt, worum es geht. Ich habe damals auch halt noch geglaubt, was ist, wenn mir wer meine Idee klaut. Mittlerweile weiß ich, okay, klauen kann dir jede Idee, aber du musst da einfach schneller umsetzen und die Idee, die du hast, die haben 100 andere auch und es geht halt einfach darum, wer macht es dann am Ende des Tages. Und ja, und das war halt für mich eigentlich der größte Schritt, dass ich dann einfach mal auch wirklich rausgehe und mal meinen Freunden, meinen Kollegen, allen Leuten, die ich kenne, mal sag, was ich da eigentlich machen will. Oder auch mal irgendwie auf LinkedIn das Post, dass ich mich jetzt selbstständig mache, dass ich da Unternehmen gründe und so weiter. Das war für mich eigentlich so emotional auch ein sehr großer Schritt. Weil natürlich gibt es viele Leute, die dich da mega unterstützen und dann gibt es viele Leute, die dich mega belächeln. Und am Anfang nimmst du das halt so, wenn du wem deine Idee pitcht und die geben dir dann Feedback. Manche sagen, das ist toll, haben vielleicht keinen Plan davon, bringt dir jetzt nicht viel. Manche sagen, das ist scheiße. Natürlich nimmst du das am Anfang persönlich. Du denkst dir, das ist jetzt irgendwie ein bisschen ein Angriff auf meine Person, weil wenn die Idee scheiße finden, dann meinen die, ich habe nichts drauf. Und das war auch nochmal so ein Lernprozess, dass das eigentlich völliger Blödsinn ist. Und das habe ich dann irgendwann halt komplett an mir abprallen lassen. Und das ist, glaube ich, auch nochmal sehr wichtig, dass das passiert. Dass du da halt einfach ein bisschen abgehärtet wirst und dir genau überlegst, von wem nimmst du Feedback an. Grundsätzlich immer Feedback annehmen, aber was nimmst du halt wirklich ernst und wie gehst du dann damit um?
Wie du faktisch dann gegründet hast und deinen Job gekündigt hast, war das vor oder nachdem der Prototyp fertig war und ihr da wirklich mit Usern getestet habt, nur um so ein bisschen ein Gefühl zu kriegen?
Das war weit davor. Also ich habe da haben wir noch nicht einmal, okay. Ja, da haben wir noch nicht mal eine Zeile Code geschrieben.
Ah, okay. Also du hast wirklich einmal eher zum Ideen weiterentwickeln, faktisch den Teilzeitjob daneben, dann wirklich so die Entscheidung, okay, passt, ich mache das jetzt Vollzeit und dann wirklich Vollgas.
Genau.
Und
also
Vollzeit.
Ich habe einfach damals gemerkt, dass ich habe halt Teilzeit gearbeitet, angefangen mit 20 Stunden, der Job ist dann auch immer mehr worden. Ich habe dann 35 Stunden gearbeitet und sehr viele Überstunden auch gemacht und du hast einfach dann immer die Energie und die Kraft, dass du dann halt eigentlich nochmal so viel Zeit in der Woche in dein eigenes Projekt steckst. Und ich habe dann gemerkt, dass es einfach extrem langsam vorangeht. Und je mehr halt dieser Job dann auch worden ist, habe ich irgendwann gemerkt, okay, ich muss mich jetzt entscheiden. Entweder ich mache mein Ding oder ich mache da weiter. Und dann habe ich da einfach die Reißleine gezogen und habe mir gedacht, ich brauche den Druck für mich selber, dass ich jetzt auch mal arbeitslos bin und quasi da ein Zeitfenster habe, wo ich das umsetzen muss und gründen muss, damit da mal was passiert. Und das war auch gut so, weil dann ist halt auch extrem schnell gegangen. Und dann haben wir erst angefangen zum Entwickeln und dann erst auch irgendwann habe ich dann gegründet, genau. Also gegründet dann eigentlich deswegen, weil wir als Softwareunternehmen, da gibst du dein Geld natürlich nicht aus, dass du dir irgendwelche Materialien oder Ressourcen anschaffst oder ein Lager, sondern du brauchst halt dein Geld eigentlich für Arbeitskräfte, die mit dir diese Software entwickeln. Deswegen haben wir relativ bald Mitarbeiter anstellen müssen und damit ich Mitarbeiter anstelle, muss ich ein Unternehmen gründen. Und das haben wir dann schneller mal umsetzen müssen. Genau, und das war dann im August 2018.
Und wie habt ihr das dann finanziert? Habt ihr dann, also wie habt ihr die Mitarbeiter dann bezahlt? Habt ihr da schon Kunden gehabt, zahlende Kunden für die App?
Na, da haben wir noch keine zahlenden Kunden gehabt. Damals war ja das Konzept dahinter B2C-Plattform für Studenten mit einem Freemium-Modell. Die Idee Wissen und Informationen sehr schnell und einfach mit Audio zu teilen, die selber war. Es hat sich im Laufe der Jahre die Zielgruppe und der Markt komplett geändert. Aber wie wir uns finanziert haben, das war halt das, was ich quasi neben meinem Job dann auf die Beine gestellt habe, neben diesem App-Konzept, wie die App ausschauen soll, einen kompletten Businessplan geschrieben, wie ich das überhaupt finanzieren will, wie wir das umsetzen, was Umsatzprognosen sind. Also alles, was ich halt in meinem Studium gelernt habe, habe ich in diesen Businessplan da reingeschrieben, mehr oder weniger. Und ich habe halt genau gewusst, dass ich das nur nachhaltig machen kann, wenn ich mich auch selber erhalten kann und wenn ich Mitarbeiter zahlen kann, weil es wird keiner umsonst sich da voll reinhängen und Zeit, war mir bewusst, ist ausschlaggebend. Wir müssen da einfach schnell sein. Und die Finanzierung in dem Fall haben wir dann damals, habe ich die so aufgestellt, dass Friends, Fools, Family Investoren, wie man so schön sagt, die halt echt an mich geglaubt haben und auch an diese Idee und da ein bisschen Startkapital locker gemacht haben, dann natürlich alles, was ich damals Erspartes gehabt habe. Und wir haben dann auch bei der AWS Förderung gekriegt für einen Bankkredit, in dem Fall als Sicherheit. Und ja, und dann bin ich halt, habe ich bei der Bank auch tatsächlich einen Kredit gekriegt. Das war so ein bisschen eine Seltenheit, weil, wie man sich vorstellen kann, so traditionelle Banken, das Erste, was die finanzieren, sind sicher nicht Risikounternehmen oder Startups, die halt einfach mal eine App entwickeln wollen.
Aber schon wieder eine Idee, damals, eine App-Idee.
Also schon wieder eine App. Was wollen Sie mit der App? Aber wir haben damals diese Förderung gekriegt und dann war aber trotzdem noch viel Überzeugungsarbeit bei der Bank auch zu leisten. Und es ist mir damals sehr gut gelungen und dann haben wir da tatsächlich auch diesen Kredit gekriegt. Und damals haben mich viele so angeschaut, hey, du spinnst ja, du kannst ja nicht da in deinen jungen Jahren einen Kredit aufnehmen für App-Idee, bist du wahnsinnig. Aber mir war das herzlich egal, ich habe mir das halt durchgerechnet und habe mir gedacht, okay, in meinem Alter, andere nehmen Wahnsinnskredite auf, damit sie ihre Wohnung finanzieren. Und was sie halt glücklich macht und ich habe gewusst, mich macht das glücklich. Ich will wissen, ob das aufgeht oder nicht. Und das waren Schulden, wo ich mir gedacht habe, mein Gott, wenn ich das probiert habe, habe ich so viel Erfahrung gesammelt, bin ich mir sicher, dass ich dann einen gut bezahlten Job kriege. Das ist nichts, was ich nicht irgendwie dann mal abbezahlen kann in absehbarer Zeit. Und das war für mich kalkuliertes Risiko, was voll okay war. Deswegen habe ich da auch jetzt wenig Bauch wieder mit gehabt.
Okay. Und was würdest du sagen, also wenn wir jetzt so weiter auf deinem unternehmerischen Weg schauen, was wäre denn so der unerwartetste Schritt, den du persönlich oder den ihr persönlich gegangen seid jetzt in diesem unternehmerischen oder auf diesem unternehmerischen Weg?
Naja, vieles ist unerwartet. Wenn ich jetzt mal damals zurückdenke, wie ich die Idee gehabt habe, da hätte ich mir jetzt nicht einreden lassen, dass ich irgendwann da lande, dass ich sage, okay, ortweise ist zwar immer noch dasselbe, aber ich verkaufe es an große Unternehmen und Kunden wie Red Bull oder ADAC nutzen euer Tool. Damals war mein Herz halt für Studenten geschlagen und ich habe da den Mehrwert gesehen. Hätte mir das damals wer gesagt, hätte ich den Kopf geschüttelt, hätte gesagt, ja, ist lieber, aber glaube ich nicht. Das war definitiv unerwartet, aber das entwickelt sich halt auch in so kleinen Schritten. Also du lernst halt jeden Tag auch dazu und du siehst jeden Tag, was macht mehr Sinn. Du kriegst Rückmeldungen, du siehst, was funktioniert, was nicht funktioniert. Und so kommst du halt dann schrittweise zu Entscheidungen. Und die Entscheidung, dass wir dann wirklich auf Unternehmen setzen, die ist uns auch nicht leicht gefallen. Wir haben damals das Produkt live gehabt, wir haben gesehen, Studenten setzen es ein, Universitäten setzen es ein, Professoren setzen es ein. Und dann haben wir aber auch die ersten Anfragen von Unternehmen gehabt, die gesagt haben, im Prinzip löst sie ein Zeitproblem und das ist bei unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen noch der viel größere Pain wie bei Studenten, weil die haben einen Fulltime-Job und wir bombardieren sie mit allen möglichen Infos und dann sollen sie sich auch noch weiterbilden und mit Ortweis könnten sie das nebenbei on the go machen und viel besser in den Alltag unterbringen und vor allem können wir als Unternehmen viel einfacher in gleichbleibender Qualität Inhalte bereitstellen. Und auch Mitarbeiter dazu bewegen, dass sie wirklich Inhalte on-demand bereitstellen. Und deswegen war es halt dann für uns so schwierig. Wir haben gewusst, okay, wir können nicht alles machen, weil wir verwirren einfach jegliche Zielgruppe, wenn auf unserer Website steht, okay, das ist ein Tool für Studenten, Universitäten und dann auch
und
für Unternehmen.
Und B2C.
Ja, und vielleicht ein paar Regierungen und Ministerien nehmen wir dann auch gleich noch mit, öffentliche Verwaltungen. Das ist ja dann nicht Fisch und nicht Fleisch. Und das ist auch so oft der Tod jedes Startups, das haben sie dir auch immer schön eingebläut in jedem Inkubator, in jedem Accelerator-Programm. Deswegen haben wir halt, waren wir da schon lange in der Phase, okay, auf welches Pferd setzen wir? Weil es war halt überall so ein bisschen Nachfrage da, aber es hat jetzt sich noch nicht so richtig eine Zielgruppe davon echt rauskristallisiert als that's the way to go. Und dann ist Corona um die Ecke gekommen. Und dann haben wir gedacht, wow, jetzt sucht jeder nach einem Distant Learning Tool. Wir werden jetzt da Großcampus-Lizenzen verkaufen. Und wir haben mega viele Anfragen gekriegt auf unsere Website, Anrufe, alles Mögliche. Wir haben gesehen, das interessiert die Leute echt gerade interessant. Aber nicht eine Hochschule hat dann einen Deal abgeschlossen. Und dann haben wir gesagt, passt. Ist natürlich ein bisschen frustrierend, aber wenn die es in der Krise nicht kaufen, dann werden sie es dann auch nicht kaufen. Und dann können wir diesen Markt und diese Zielgruppe einfach mal guten Gewissens für uns sterben lassen. Und haben dann aufgehört, uns damit zu befassen und haben voll und ganz auf Unternehmen gesetzt. Parallel dazu sind dann halt wirklich die ersten Kunden gekommen, die Verträge unterschrieben haben, gesagt haben, wir wollen das. Oder wir wollen zumindest mal einen Pilot starten und wir haben dann unsere ganze Kommunikation umgestellt, uns anders positioniert und dann hast du wirklich gemerkt, okay, jetzt haben wir eine klare Message und jetzt fängt es an, ins Rollen zu kommen. Also es ist dann über uns berichtet worden, es sind immer mehr Anfragen reinkommen, nachdem du dann halt einmal ein schönes Best-Practice-Beispiel gehabt hast mit unseren ersten Kunden, hat es natürlich wieder neue Kunden angezogen und die auf die Idee gebracht, hey, die setzen das so ein, wir könnten das so einsetzen. Und so ist es dann endlich mal in die Gänge gekommen. Und wir sehen nach wie vor, was eigentlich witzig ist, dass Studenten auch Ortweis nutzen zum Lernen. Und das ist, da, mein Team muss mich da immer zurückhalten, weil das ist halt damals auch, wofür ich grundsätzlich diese Idee geboren habe. Und ich glaube auch, dass Ortweis irgendwann in der Zukunft für Bildung einen großen Mehrwert bieten kann. Aber aus unternehmerischer Sicht macht es halt jetzt einfach nur Sinn, dass du da Ressourcen reinsteckst. Also nach wie vor Studenten und auch Lehrveranstaltungsleiter können das Tool sogar kostenlos verwenden. Jetzt ab Februar, wo wir einen Relaunch machen, können sie sich eigene Audiotheken aufsetzen. Aber das ist halt nichts, mit dem wir groß rausgehen oder was wir an die Glocke hängen, weil wir dieses Produkt jetzt in erster Linie wirklich optimieren und weiterentwickeln für Unternehmen.
Das heißt wirklich, Anfang 2020 ist sozusagen dieser Pivot, wie man ja so schön nennt, oder dieser Fokus des Geschäftsmodells, wirklich zu sagen, okay, wir machen jetzt also wir sind eine Enterprise-Software und eben es gibt einen kleinen Ableger, aber auf den fokussieren wir uns nicht so, sondern unternehmerisch fokussieren wir uns voll und ganz eben auf B2B und auf Unternehmen und die Wissensweitergabe per Audio innerhalb von Unternehmen.
Genau, Mitte 2020, also Corona, da ist es ja dann im April 2020, glaube ich,
Genau, da
sind
ist
wir.
jetzt losgegangen.
Genau, und dann Mitte 2020 haben wir dann wirklich angefangen, uns da komplett umzupositionieren. Und dann ist ab Ende 2020 ganz gut losgegangen.
Wie lange habt ihr da circa gebraucht für dieses Umpositionieren? Also ich meine, wie viele Leute wart ihr zu diesem Zeitpunkt?
Wir waren damals, ich glaube, 4 Leute und also 4 Vollzeit. Und da waren wir natürlich schon schnell und agil. Mit so wenig Leuten ist eh klar, aber auf der anderen Seite ist natürlich auch viel Arbeit, weil das zieht halt einen mega Rattenschwanz mit sich. Du musst auf der Website komplett mal alles neu machen, du musst die App anpassen, du musst die ganze Feature Roadmap neu aufstellen und anders priorisieren. Du musst alle Online-Kanäle ändern, das Design anpassen. Also, das ist schon was, was natürlich dann ein bisschen Zeit kostet. Aber das haben wir dann schrittweise gemacht. Also, wir haben einfach wirklich wurscht, an was wir gearbeitet haben. Das machen wir auch heute noch so. Wir priorisieren halt hart, was den größten Impact hat und was am dringendsten ist, wird auch als erstes gemacht und irgendwie Nebenprojekte hinten angestellt und so sind wir da eh schrittweise dann ganz gut weiterkommen und haben es dann geschafft in ein paar Monaten, dass wir das eigentlich dann komplett umstellen. So Leichen findest du dann Monate danach immer noch, wenn irgendwo halt dann doch wieder was von Universitäten und Studenten steht oder irgendeiner Unterseite von deiner Website doch wieder darauf hinführt, aber das kannst du dann eh schrittweise beseitigen.
Ja, ja, Step by Step. Wie ist denn das, wenn du, weil wir haben zuerst auch kurz über Risiko gesprochen, weil eben, wenn man jetzt sagt, also ihr wart jetzt 4 Leute, ihr habt diesen, ja, ich würde mal sagen, Fokus auf ein neues Geschäftsmodell auch gelegt. Was ist für dich denn, weil zuerst hast du gemeint, eben dieser Kredit war kalkulierbares Risiko oder es hat sich gar nicht so risikoreich irgendwie, so wie du es für dich eben definiert hast, gar nicht so geklungen, das würde ich gerne wissen. Gab es irgendwo einen Schritt, wo du gesagt hast, da war extrem viel Risiko nötig und vor allem würde mich auch interessieren, wie bist du mit diesem Risiko oder dieses Risiko zu nehmen dann auch umgegangen?
Ja. Naja, also es ist halt zum Beispiel so, du damals auch mit dem Kredit, ist ja nicht so, dass wir mit dem Geld 4 Jahre Produktentwicklung auskommen sind. Also wir haben dann schon auch noch andere Förderungen gekriegt. Aber zum Beispiel, also wir haben nach dem Kredit eigentlich noch eine zweite große Förderung von der AWS gekriegt. Damals hat das Impulse XL geheißen, jetzt heißt es Creative Impact. Es waren 160.000 € nicht so rückzahlbarer Zuschuss. Und wie wir das Ganze beantragt haben, haben wir gewusst, okay, unser Geld reicht noch so und so viele Monate. Und dann ist natürlich, da hast du halt schon Druck, dass du auch diese Förderung dann, dass du da gut pitcht und dass du das kriegst und so weiter und wieder die Nachricht kommen ist. Das ist dann natürlich mega schön. Aber auch das Geld neigt sich natürlich irgendwann dem Ende zu. Und beziehungsweise solche Förderungen werden halt auch in Tranchen auszahlt. Und du musst erst natürlich das Geld, also vorfinanzieren die Kosten, bis du diese Tranche dann kriegst. Und wie dann diese Phase war in Corona, da haben wir eigentlich auf die letzte Tranche gewartet und haben wir da einen kurzen Engpass auch gehabt, wir haben die Kosten ausgeben müssen, damit wir diese Tranche kriegen. Aber du brauchst halt auch Geld, damit du liquide genug bist, diese Kosten zu stemmen. Und das war dann halt mal schon so ein kleiner Engpass. Und umgekehrt, wenn du das aber nicht schaffst, dass du irgendwie zwischenfinanzierst, dann kannst du auch diese ganze Förderung kippen und im schlechtesten Fall kann dir halt auch passieren, dass du alles wieder zurückzahlen musst. Und das war halt dann schon so ein bisschen ein Moment, da hast du vielleicht auch hin und wieder mal bei unruhigen Nächte, weil du dir natürlich denkst, okay, du hast jetzt 3, 4 Mitarbeiter und das Wichtigste ist, diese Mitarbeiter zu zahlen und zu halten. Ich habe mir damals schon nichts auszahlt, weil ich genau gewusst habe, okay, wir haben noch so und so viel Geld über und das Wichtigste ist, Mitarbeiter zu halten, weil natürlich, wenn die sich alle einen anderen Job suchen, bis du wieder neue Leute kriegst und bis sie wieder reinkommen, das verbrennt unnötig Zeit und Geld und es waren auch durchwegs tolle Leute, die ich unbedingt im Team behalten wollen habe. Mhm. Aber kann halt auch keiner von Luft und Liebe leben. Und das war halt dann schon natürlich so ein Risiko, okay, wie gehe ich diesen Balanceakt an, wo kriege ich diese Zwischenfinanzierung her, die Bank war damals natürlich nicht so erfreut und wir haben dann schlussendlich diese Fördertranche vorziehen können und damit war dann alles gut, aber trotzdem bist du wieder in der Situation, wo du weißt, okay, jetzt haben wir halt wieder ein paar Monate, wo wir Gehälter zahlen können und wir müssen dann irgendwann anfangen, wirklich Investoren zu finden. Und das erste Mal Fundraising ist halt dann auch eine mega Herausforderung. Wie gehst du das an? Wie viel Zeit muss ich dafür einplanen? Was wollen die überhaupt sehen? Was muss ich hervorheben? Wie soll ich mit denen reden? Sind wir überhaupt schon in einer Phase, wo wir genügend Validierung und Ergebnisse und Kunden haben, mit minimalem Umsatz, dass da überhaupt irgendwer investieren würde? Und ja, und das hast du natürlich im Hinterkopf und du bist aber dann schon eigentlich für 3, 4 Leute verantwortlich, die einen Vollzeitjob haben, denen du einen sicheren Arbeitsplatz bieten willst. Und ich bin damals halt mit der Situation so umgegangen, dass ich da halt sehr transparent war und habe allen gesagt, hey Leute, so schaut's aus. Ich will euch da früh genug vorwarnen und ich tue mein Bestes, dass das alles funktioniert. Und das war dann schon auch so ein wichtiger Moment, was uns im Team voll gestärkt hat, weil die sind alle da trotzdem halt zu 100% dahinter gestanden und haben gesagt, hey, wenn du mal 1, 2 Monate uns nicht zahlen kannst, dann zahlst du es nicht, wir kommen schon über die Runden, das wird sich schon ausgehen, wie können wir dich unterstützen und das hat mir auch nochmal enorm viel zurückgeben und vor allem auch die Sicherheit, dass ich echt Leute habe, auf die ich mich verlassen kann und irgendwie dann auch noch so Vertrauen und Selbstbewusstsein, dass ich das dann alles noch so hingekriegt habe, mit der Finanzierung vor allem.
Das heißt, du führst faktisch Outwards alleine, weil du hast ja gesagt, es gibt auch den Co-Founder, CTO, gibt es den eigentlich noch oder habt ihr euch dann getrennt oder seid ihr getrennte Wege gegangen?
Genau, wir sind dann getrennte Wege gegangen, weil es war damals so, also in Frieden und Freundschaft, wir verstehen uns nach wie vor sehr gut, aber es war damals so, wie wir uns entschieden haben, wirklich diesen Pivot zu machen und uns voll und ganz auf Unternehmen zu konzentrieren. Da war er auch voll dafür und hat auch gesagt, es macht einfach viel mehr Sinn. Nur das war einfach nichts, wofür er gebrannt hat. Also er wollte wirklich eine B2C-Plattform aufbauen. Er war halt Feuer und Flamme für diesen Studenten-Use-Case und hat gesagt, er kann sich halt null mit diesem Unternehmens-Use-Case identifizieren Und er würde in der Rolle als CTO und Co-Founder aber wirklich gern gestaltend tätig sein und nicht nur ausführend. Und da wird es aber hinführen, wenn er halt natürlich wenig Bezug hat zu diesem Markt dann. Und er hat dann einfach für sich entschieden, dass er sich da, dass er da einfach nicht mehr dafür brennt, ist ihm der Druck in der Rolle dann einfach auch zu groß. Und deswegen haben wir uns da, dann sind wir getrennte Wege gegangen, aber sehr in Frieden und Freundschaft. Und er hat dann auch wirklich noch alles da, damit er übergeben kann und war so lange da, wie wir ihn wirklich gebraucht haben, damit wir reibungslos weiter funktionieren können. Und das rechne ich ihm auch bis heute sehr hoch an.
Das heißt, du hast dann diese Entscheidung oder du hast damals dieses Risiko wirklich dann auch ganz alleine getragen, weil das wollte ich so ein bisschen auch wissen, weil eben wenn sie sich doch auf zwei Schultern verteilt faktisch oder auf vier, dann ist es auch einfacher zu tragen, dass man dann sagt, hey, ja gut, wir schaffen das irgendwie, aber dann wirklich so allein auch ja, damit umzugehen, ist natürlich eine zahre Geschichte.
Ja, also das war eigentlich von Anfang an schon eher so in diese Richtung, weil natürlich die Idee ist von mir kommen. Ich habe da schon sehr länger dran gearbeitet, bis ich ihn damals dazu geholt habe. Und auch, sage ich mal, die Finanzierung ist aus meiner Ecke gekommen. Das heißt, wir haben jetzt nie die Aufteilung gehabt, irgendwie 50-50 Founder. Das war ganz anders strukturiert. So gesehen war eigentlich so, diese finanzielle Verantwortung ist eigentlich von Anfang an ziemlich auf meinen Schultern gelegen. Genau.
Und du hast dann gesagt, eben nach dieser Episode ging es ja dann darum, Fundraising, ja, nein, schaut man sich das einmal an, sind wir schon so weit, dass wir uns das trauen können? Wie ist das dann weitergegangen? Hast du diesen Schritt dann gesetzt?
Naja, muss man, weil so viele andere Möglichkeiten gibt es nicht mehr. Die Bank wollte natürlich nicht mehr aufstocken, ist eh klar. Und was hast du sonst für andere Möglichkeiten? Außer du hast irgendwie schon mega viel Geld mit Bitcoins gemacht, was damals natürlich nicht so war. Auch heute leider nicht. Da war ich immer zu spät dran, war nie meine Baustelle. Aber jedenfalls, ja, waren da natürlich Investoren am Plan und ich habe mich damals halt schon intensiv damit auseinandergesetzt. Du lernst das ja auch in Inkubationsprogrammen, Accelerator-Programmen. Ich war damals auf der European Innovation Academy in Portugal, habe die ersten Investoren Kontakte geknüpft, auch international schon mich mit vielen Startups ausgetauscht, in Österreich dann mit einigen Business Angels geredet, auch so Veranstaltungen wie Web Summit. Da einfach war ich sehr aktiv und habe da in erster Linie extrem viel dazugelernt, wie dieses Business überhaupt alles funktioniert. Und ja, und dann war das schon auch ein harter Kampf. Also damals war es halt so, wir haben an Kunden schon gehabt und es hat so ausgeschaut, wie wenn wir zwei, drei weitere abschließen. Ich habe aber gewusst, dazu brauchen wir noch ein bisschen Zeit, weil so ein Sales Cycle bei so Großunternehmen dauert halt dementsprechend. Was passiert natürlich, wenn du Investoren ansprichst, die sagen, okay, ist alles schön und gut, jetzt warten wir mal ab, ob du diese Kunden noch abschließt. Nur ich brauche halt das Geld, bevor ich diese Kunden abschließe, damit ich weiterarbeiten kann. Das war so ein bisschen, ja, Challenge, sagen wir es mal so. Aber hat dann am Ende des Tages auch noch funktioniert. Wir haben dann wirklich sehr tolle Business Angels an Bord geholt. Und ja, und das hat dann auch, hat gut geklappt, sagen wir so. Also, und da hat man auch wirklich gemerkt, Business Angels oder in der Phase von einem Unternehmen, also wenn du Business Angels gute haben willst, die aus den richtigen Gründen investieren, dann investieren die sicher, weil sie Interesse an dem haben, was du machst und irgendwie einen Background haben oder sich damit identifizieren können. Aber in erster Linie investieren sie in dich und weil sie glauben, dass du das umsetzen kannst und das erfolgreich machen kannst. Also das ist in erster Linie Teamentscheidung und auch Persönlichkeitsentscheidung. Und irrelevant, ob da jetzt zwei, drei Kunden mehr unterschrieben haben oder nicht. Nicht ganz, aber jetzt mal, sagen wir, hart ausgedrückt. Ja, und da haben wir halt wirklich damals mit dem Philipp Kinski, mit Josef Kugler, mit der Heike Thiele unsere ersten Angel-Investoren an Bord geholt. Das war dann Anfang 2021 und das hat uns einen extremen Push auch nochmal gegeben. Also zum einen, dass du halt wirklich Vertrauen von diesen Investoren kriegst, die auch sehr mit ihrem Input und mit ihrem Know-how wirklich da Schwung in die Bude reinbringen und dich echt unterstützen können, aber genauso mit ihrem Netzwerk. Und wenn du das dann natürlich nach außen kommunizierst, das macht dich halt dann auch nochmal authentischer und macht auch andere Leute nochmal auf dich aufmerksam.
Genau, und wenn schon einmal welche investiert haben, das zieht ja sicher wieder andere Investoren an. Das ist dann nicht mehr, ist mal Startup kein ganz unbeschriebenes Blatt mehr. Dieser First Follower, der dann wirklich so in dich investiert, eine gute Grundlage für alle weiteren Investoren, das ist sehen, ja. Da hat sich schon wer
Ja.
getraut.
Ja, irgendwer muss halt einen Anfang machen und das hat man extrem
Genau.
gemerkt. Damals die erste, die gesagt hat, was ich investiere, war die Heike und dann hast du gemerkt, dass da auch plötzlich irgendwie viel schneller was weitergegangen ist und wir haben davor auch mit einigen Angel-Investoren geredet und da hast du halt voll gemerkt, da wartet jeder ab, was der andere macht, verscheißt halt unnötig Zeit in Wahrheit. Ist halt so ein bisschen Eiertanz, sage ich immer. Und auch dann, wie wir jetzt das erste VC-Investment abgeschlossen haben, da fängt das Spielchen wieder von vorn an, weil Business Angels sind ja schön und gut, institutionelle Investoren ist nochmal was anderes und da muss auch mal einer den Anfang machen. Also wir haben damals auch schon mit einigen VCs geredet, die uns erklärt haben, ja, reden wir in ein paar Monaten nochmal, ihr seid noch nicht bereit für VC-Investments und dann kaum schlagt einer zu, werden es alle ganz wahnsinnig und schreiben mir plötzlich, ja, wie habt ihr doch geraced, habe ich das verpasst und super Zeitpunkt, du hast gar nicht andere Daten oder gar andere Ergebnisse vorzuweisen, aber du bist plötzlich viel interessanter, weil einer mal einen Anfang gemacht hat.
Okay, spannend, spannend. Das heißt, sozusagen das Venture Capital, das ihr dann noch euch geholt habt, faktisch, das war dann Ende 2021.
Genau, im Oktober haben wir die Runde abgeschlossen, ja.
Wie, aber ich meine, also so jetzt von außen, wie ist das? Macht man sich einfach, geht man dann sozusagen auf die Reise und schreibt faktisch verschiedene VCs an und macht dort Pitch dort? Oder gibt es da so Veranstaltungen, so wie, ich weiß nicht, wo halt die VCs verschiedene Startups einladen?
Alles Mögliche. Also ich kann da jetzt nicht meine Geheimtipps zum Fundraising verraten.
Ja,
Das wäre
eh
blöd.
klar.
Na, aber natürlich, es gibt Pitch-Veranstaltungen, wo natürlich viele VCs sind und danach Startups scouten. Es passiert viel über Netzwerk, du kriegst viele Intros über bestehende Business Angels, über Investoren, mit denen du schon mal geredet hast, teilweise auch über Kunden haben wir Intros gekriegt, die halt irgendwie auch sehr verbandelt sind mit der ganzen Investment-Szene. Und so hat sich das ergeben, was für uns eigentlich das Ausschlaggebendste war, war Female Founders, der Grow F Accelerator, wo wir letztes Jahr teilgenommen haben. Das ist wirklich quasi Vorbereitung auf VC-Funding, also wo du echt so alles lernst, was du wissen musst. Und ich habe zu dem Zeitpunkt, war ich der Meinung, ich weiß schon viel. Aber mit institutionellen Investoren zu raisen, ist halt dann einfach gleich nochmal andere Spielwiese. Und der ganze Prozess ist natürlich halt auch nicht so easy und schon sehr aufwendig. Und je mehr du da weißt, desto anders kannst du und besser in solche Gespräche reingehen. Und man muss einfach auch mal verstehen, okay, wie investiert ein Venture Capital Fund? Worum geht es denen? Was müssen die für
Was
Ergebnisse am
wollt ihr
Ende des Tages
erreichen?
erzielen? Genau, was wollen sie erreichen und wonach halten sie Ausschau und was sind Kriterien, nach denen sie investieren? Und das mal zu verstehen, hat mir extrem geholfen, dass ich dann auch mal wirklich diese eine halbe Stunde, die du am Anfang hast mit einem Investmentmanager oder vielleicht mit einem Partner, wenn du schon Glück hast, auch so nutzt, dass ich da wirklich das, was am wichtigsten ist und für die am ausschlaggebendsten, in diese halbe Stunde packe und nicht halt einfach mal über 100.000 Sachen laber, die eigentlich null relevant für sie sind in dem ersten Moment. Und dass du halt auch wirklich als Startup-Founder nicht nur in der Position bist, wo du eigentlich was von denen willst, sondern dass du dir auch selber gut überlegen solltest, wen du dir an Bord holst. Lauter solche Dinge. Und das hat uns schon auch geholfen, dass wir das sehr bewusst entschieden haben, mit welchen Investoren wir zusammenarbeiten wollen und mit welchen auch nicht. Und das sehe ich jetzt tagtäglich, wenn wir natürlich, nicht tagtäglich, aber wenn wir mit denen arbeiten, dass das einfach wirklich passt. Und umgekehrt mit Investoren, mit denen wir damals geredet haben, kann ich mir jetzt im Nachhinein, wenn ich weiß, okay, wie dann da gearbeitet wird, was für Prozesse das sind, kann ich mir null vorstellen, dass das funktioniert hätte. Deswegen prüfe, wer sich ewig bindet. Oder wie sagt man?
Ja, Genau. Aber cool, okay. Also das heißt, Female Founders hatte da noch gerade für dieses VC-Funding und eben dieses Programm hat da extrem gut geholfen. Das finde ich ja lustig, weil eben ich habe ja die zwei Gründerinnen von Female Founders, Podcast-Folge Nummer 3, habe ich auch schon interviewt.
Ja, und man muss einfach echt sagen, ich bin der größte Fan von Ihnen. Nicht nur, dass Sie halt mega viel Know-how haben, sondern ein extremes Netzwerk. Also wir sind da wirklich global unterwegs, also gerade auch nicht nur was Kunden betrifft, sondern auch Netzwerk. Und wurscht, ob ich in Stockholm bin, ob ich mal in Kopenhagen war oder sonst irgendwo, Female Founders ist einfach mittlerweile überall ein Begriff. Und ich finde, das ist halt eine extreme Leistung, einfach quasi so eine Organisation aus Österreich international so bekannt zu machen und die besten Namen in der ganzen VC- und Startup-Szene da eigentlich an Land zu ziehen. Und deswegen hat uns das ja auch insofern geholfen, abgesehen von dem Accelerator. Da war dann einfach auch ein Demo-Day, wo wir gepitcht haben und wo, glaube ich, 300, 400 VCs anwesend waren und wir niemanden anschreiben haben müssen, weil die auf uns zukommen sind. Die haben mich pitchen gesehen und haben uns angeschrieben und so haben wir diese ganzen Gespräche mal gestartet.
Sehr, sehr cool. Das heißt, 2021 super erfolgreich abgeschlossen. Jetzt haben wir 2022. Jetzt kommt natürlich die große Frage: Was habt ihr vor 2022 plus? Also, was habt ihr vor? Ich habe gehört, eben, ihr sucht Leute, ihr wollt euer Team auf jeden Fall erweitern, es soll wachsen im heurigen Jahr, aber erzähl einfach mal, was habt ihr vor, wohin soll es gehen?
Genau, also 2022 ist sicher ein mega spannendes Jahr. Also ich habe so das Gefühl, jetzt fängt es erst an, obwohl natürlich schon viel Zeit und Energie auch in das Ganze geflossen ist. Mit Artwise haben wir jetzt in erster Linie auch mal Mitte Februar einen kompletten Relaunch vor. Also was Artwise macht und ich glaube, ich habe das einfach noch gar nicht so wirklich erzählt oder gepitcht. Wir bringen im Prinzip Sprachnachrichten in Unternehmen, um ihnen dabei zu helfen, Informationen effektiver zu teilen. Das kann jetzt sein intern mit Teams, aber genauso mit Partnern und mit Kunden. Und unsere Kunden setzen vor allem ein für Onboardings, für Trainings, für Briefings, für Projektmanagement, aber genauso mittlerweile zum Beispiel für Recruiting, einfach wirklich Bewerbern mal einen persönlichen Eindruck zu geben, wie das Unternehmen tickt und oder umgekehrt Bewerbern die Möglichkeit zu geben, dass sie neben einem Gespräch auch wirklich nochmal inhaltlich zeigen können, was sie für Kompetenzen haben. Das heißt, da produkttechnisch haben wir in den letzten Monaten wirklich ordentlich reinkackelt, damit wir diesen Relaunch machen. Und nach dem Relaunch geht es natürlich ganz klar auch um Vertrieb. Also das Produkt ist dann wirklich mal so weit, dass wir es nicht nur ein paar großen Unternehmen zur Verfügung stellen können, sondern im Prinzip auf Knopfdruck Self-Service jedem Team. Das kann jetzt eine Marketingagentur sein, das kann vielleicht ein kleines Team in einem großen Unternehmen sein, was auch immer, also wo auch immer Informationen einfach effektiver geteilt werden können mit Audio. Und für das brauchen wir natürlich tatkräftige Unterstützung. Also wir sind jetzt gerade 8 Leute, arbeiten an verschiedenen Standorten, remote first, und wir werden bis Ende des Jahres 20 bis 25 Leute sein. Und jetzt aktuell suchen wir natürlich gerade sehr viel Unterstützung, um diesen Vertrieb und auch unsere Positionierung voranzutreiben, im Sales und im Marketingbereich.
Also, wenn euch das interessiert, gerne vorbeischauen. Wo kann man sich die Informationen holen für die Jobs, welche Jobs ausgeschrieben sind?
Am besten auf ortweis.com, da haben wir rechts oben einen Link zu unserer Career-Page und da findet man alle Jobs, die wir gerade aktuell ausgeschrieben haben. Wir sind aber auch immer wahnsinnig froh über Initiativbewerbungen und sind da auch immer auf jeden Fall offen für ein Gespräch.
Cool, das heißt 2022 ankommen und weitergehen sozusagen.
Genau, man merkt einfach jetzt, und wenn man halt 4 Mitarbeiter im Team hat, dann kommt man in vielen Dingen noch mit unstrukturierten Prozessen gut aus. Aber je mehr Leute einfach in einem Team sind, desto mehr musst du dich da auch professionalisieren. Und da haben wir wirklich jetzt auch in den letzten Monaten seit der Investmentrunde ganze Arbeit geleistet. Und da merkt man halt wirklich, du hast jetzt das Gefühl, das ist einfach wirklich sehr gut funktionierendes Unternehmen, das Prozesse hat, das Strukturen hat, das jetzt nicht einfach nur mehr ein Lean Startup ist. Und das finde ich halt wirklich voll schön zu sehen, wie sich dieses Team entwickelt und wie wir gemeinsam arbeiten und wie Dinge effizienter und reibungsloser funktionieren, wie jeder einfach immer mehr seinen Verantwortungsbereich definieren kann. Und ich habe da halt auch einfach so das Gefühl, und das ist auch das, was mir am meisten Spaß macht, am Unternehmer sein oder CEO sein, dass du halt wirklich so eine Unternehmenskultur echt aufbauen und mitgestalten kannst. Alles, was ich damals mir in großen Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, was dir vielleicht sauer aufstoßt oder wo du denkst, das finde ich eigentlich überhaupt nicht gut oder da läuft gerade voll was schief, und im Gegenteil, alles das, was du sehr geschätzt hast, hast du jetzt irgendwie selber in der Hand und kannst in die richtige Richtung lenken. Und wenn du dann halt echt Feedback kriegst von deinen Leuten, die das sehr schätzen und die das sagen, hey, du machst echt einen guten Job und wir fühlen uns echt alle happy in deinem Team, das ist für mich das Allerschönste. Also das ist eigentlich manchmal schöner wie jeder Umsatz.
Ja, das passt eh gut, weil ich wollte eben, bevor ich zu meiner letzten Frage komme, wollte ich dich nämlich eh noch fragen, Thema oder Stichwort Erfolg, weil du gerade dieses Beispiel gesagt hast, wie definierst du denn Erfolg als Unternehmerin?
Erfolg heißt für mich, wenn ich einen Impact habe. Also Geld, schön und gut, Umsätze, schön und gut, ist sehr wichtig in diesem Business, muss man machen, damit man nachhaltiges Unternehmen aufbaut. Aber das ist jetzt im Prinzip nichts, was mich erfüllt. Was mich erfüllt und warum ich das Ganze mache, ist zum einen, wie gesagt, dass mir das einfach irrsinnig Spaß macht, wirklich ein Unternehmen aufzubauen, eine Kultur mitzugestalten und wirklich einen Arbeitsplatz auch zu schaffen, wo Leute selber drin aufgehen können und sich wohlfühlen. Und das Zweite, genauso Wichtige ist wirklich, und das ist, führt mich eigentlich zurück auf den Anfang von dieser Idee, mit diesem Produkt ein Problem zu lösen und einen Mehrwert für Nutzer zu schaffen. Und da meine ich jetzt nicht nur unbedingt unsere Kunden, das ja die Unternehmen sind, sondern wirklich den einzelnen Mitarbeiter, den Nutzer, dem es im Alltag eine wahnsinnige Erleichterung bringt. Und ich glaube, wir haben bewiesen, dass es das kann. Also es ist validiert und jetzt werden wir das skalieren und ausweiten, einfach noch viel mehr Usern und Unternehmen zur Verfügung stellen. Und das ist ein Impact, den ich als Erfolg definieren würde, für mich persönlich.
Was wären denn so deine Top 3 Hands-on-Tipps, die du jetzt von deinem unternehmerischen Weg mitgenommen hast und die du allen Unternehmerinnen und zukünftigen Unternehmerinnen und Unternehmern mitgeben kannst, jetzt aus deiner Erfahrung?
Ja, okay, so ein Satz, den hat meine Oma immer zu mir gesagt, und den finde ich sehr richtig. Und der hat mich auch irgendwie diesen ganzen Weg lang begleitet. Sie hat immer gesagt, scheiß da nichts, dann fällt da nichts. Und das ist auch tatsächlich so. Man muss sich einfach im Leben oft einmal weniger scheißen. Man macht sich viel zu viel Gedanken, was könnten andere jetzt von mir denken? Meinen die jetzt, ich habe nichts drauf, wenn das in die Hosen geht? Das ist in Wahrheit völliger Blödsinn. Also ich habe mich da früher sicher viel zu viel damit beschäftigt oder mir Gedanken drüber gemacht. Und mittlerweile bin ich drauf gekommen, worauf es wirklich ankommt, sind, was Leute von mir halten, von denen ich auch viel halte. Der Rest kann ja eigentlich auch mal gediegen wurscht sein, wenn wir uns ehrlich sind. Zieht dich nämlich nur runter und bringt mich eigentlich dann zum nächsten Tipp. Also was ich extrem wichtig finde in dieser ganzen Achterbahnfahrt, was mir sehr geholfen hat, ist wirklich mein soziales Umfeld. Also wirklich Leute, die dich unterstützen, die an dich glauben und die dir auch wirklich Zuspruch geben und für dich da sind, wenn es mal nicht so gut läuft, und die mit dir feiern, wenn es mal gut läuft. Und für mich war das definitiv meine Familie in erster Linie, meine Eltern, meine Tante, meine Geschwister und vor allem auch meine Freunde. Und das hat mir einfach extrem viel Kraft gegeben, dass ich auch, wenn es mal echt scheiße gelaufen ist, dass ich da nicht die Hoffnung verloren habe und weitergemacht habe. Ja, und ich finde halt, man sollte aus allem Energie ziehen, aus Zuspruch und genauso aus Neidern.
Ja, das, damit ist man sicher immer wieder konfrontiert, gerade in dieser Startup-Welt, stelle ich mir vor, oder wahrscheinlich auch im Umfeld. Es gibt sicher beides. Aber eben finde ich eine gute Sache, wenn man wirklich sagt, hey, ich nehme nicht nur die gute Energie von denen, sondern ich ziehe auch Energie von Leuten, die vielleicht da nicht dran glauben oder die eher auf der neidigen Seite zu Hause sind, und nehme das mit, aber wandle es für mich und sage, hey, jetzt aber erst recht.
Absolut.
Wunderbar, dann würde ich sagen, dann ist das ein Super Schlusswort. Sophie, vielen, vielen Dank, dass du uns auf deinen unternehmerischen Weg und deine unternehmerische Reise mitgenommen hast. Und alles, alles Gute. Vielen, vielen Dank.
Danke, Lisa. Danke fürs Interview.
Wer jetzt neugierig geworden ist, entweder das Ganze für sein eigenes Unternehmen zu etablieren oder an diversen Jobs bei Audwise interessiert ist, geht einfach auf audwise.com und geht entweder unter dem Punkt Careers, das ist rechts oben auf der Seite, oder eben schaut sich die Seite und und Audwise ganz genau an. Doch eine gute Zeit und die nächste Folge gibt es dann natürlich wieder Ende Februar.